Herzlich willkommen zu Pixel Diskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: State of BlizzCon Direct. In den letzten Tagen gab es ja eine ganze Reihe von Ankündigungen im Kontext der BlizzConline, Sonys State of Play und der Nintendo Direct. Wir lassen unseren Blick über die zentralen Ankündigungen schweifen und diskutieren die Formate im Kontrast zueinander. Außerdem geht es um die Kontroversen um Hogwarts Legacy, um die Zukunft einschlägiger Entwicklerstudios und Komplikationen beim Headset-Kauf. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs, Episode 227. Mit
Ramin Siegmund
und Stefan Heinrich Simond, jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und wo auch immer ihr Podcasts hört. Es ist mal wieder Sonntag. Es ist der 28. Februar des Jahres 2021 und der Pixel-Diskurs-Podcast ist zum 227. Mal sogar schon für euch da, liebe Leute da draußen.
Ja, langsam muss man Track halten. Also die Zahlen kommen lang. Also es ist wie bei mir jetzt, ich bin ja auch mittlerweile, jetzt muss ich selbst schon überlegen, 34 Jahre alt. Da muss man auch schon langsam nachdenken, wie jetzt die Zahl sich nochmal zusammengestellt hat, und genauso ist es mit den Pixel-Diskursfolgen auch.
Du bist, wenn man Bernhard, unseren Admin, nicht mitzählt, bist du das älteste Redaktionsmitglied.
Oh, das hat weh getan. Danke, Stefan.
So fühle ich mich auch. Senior. Ja. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir auf deine Erfahrungen von deine Impressionen mit der BlizzCon.
Ja, absolut. Oh, da werde ich zum richtigen. Oh ja, da freue ich mich schon drauf, ja.
Da kommt so ein gewisses Alter sicherlich auch mit durch, aber.
Richtig.
Bevor wir das tun, bevor wir auf das Thema der Woche eingehen, würde ich gerne eine kurze Danksagung loswerden, nämlich an das Kfz Marburg, spezifisch auch an die Gruppe des Fast Forward Theater, denn ich war dort in der jetzt vergangenen Woche zu Gast, um über die Game Studies, über so ein bisschen jetzt meine eigene Biografie, meine eigene akademische Biografie, aber vor allem auch über mein Promotionsprojekt zu Wahnsinn in Computerspielen zu sprechen. Das war ein ganz interessantes Format. Ich würde das an dieser Stelle gerne nochmal pluggen, denn es ist ja so, dass die Kunst- und Kulturschaffenden in diesen Zeiten es also wirklich nicht leicht haben. Und hier das hiesige Kfz geht an die Sache so ran, dass sie also eine monatliche Livestream-Sendung geschaffen haben, die so ein bisschen, ja, also vor allem Impro-Theater, aber auch Comedy und Expertengespräche dann auch wirklich zu irgendwelchen Themen in die Tiefe gehend etabliert haben. Und ich finde das erstmal sehr schön, sehr bewundernswert. Es war auch eine tolle Erfahrung, da mal hinzugehen. Denn ich war ja jetzt auch schon seit über einem Jahr nicht mehr im Theater. Mhm. Und es war ganz nett, dann einfach mal auch dort zu sein und mir das dann anzuschauen. Ich saß da so ein bisschen schräg an der Seite von der Bühne in so einer Gastecke, einfach damit auf der Bühne aus Corona-bedingten Gründen genug Platz ist, damit die Schauspielerinnen sich bewegen können auf der Bühne. Und das war aber wirklich eine schöne Erfahrung, mir das anzuschauen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, zu Gast sein zu dürfen. Wenn euch, liebe Leute da draußen, das interessiert, dann schaut doch mal bei uns in die Shownotes und klickt auf den Link. Da sind zwei Gesprächssequenzen mit mir drin, aber zwischendrin gibt es auch jede Menge unterhaltsame, inspirierende Improvisationstheaterkunst. Hat mich sehr gefreut.
Und dann auch zum Thema Computerspiele vor allen Dingen, gell?
Wenn ich das, so, ich hab das hat mich sehr beeindruckt, weil ich wusste vorher, dass es also Improvisationstheatersequenzen geben soll, die auf dem basieren, was ich im Expertengespräch sage. Und ich habe mir dann gedacht, wie soll das denn funktionieren? Denn ich konnte mir das nicht vorstellen. Und das ist vielleicht auch, das zeugt vielleicht auch sowohl entweder von meiner limitierten Vorstellungskraft oder von der enormen Vorstellungskraft der Personen, die dann da mitgewirkt haben, dass ich keine Idee davon hatte, wie das funktionieren soll. Und die haben das aber tatsächlich einfach gemacht. Die haben dann aufgebaut auf dem, was ich gesagt habe. Und das war toll. Das war eine wirklich schöne Erfahrung.
Schön. Also ich habe es mir auch angeguckt und ich bin da ähnlich wie du gestrickt. Ich kann mit Improvisation, ja, habe ich noch nicht viel Berührung, kann damit auch nicht so viel anfangen. Fand es aber auch interessant, weil du ja auch in dem Gespräch einmal extra gesagt hast, ich mache es euch jetzt mal richtig schwer. Ich weiß ja, dass ihr daraus was machen müsst. Und jetzt sage ich mal hier eine These. Ich glaube, es ging um Pac-Man oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das fand ich ganz interessant und ist natürlich auch, wie du schon sagst, künstlerisch, schauspielerisch sicherlich eine hohe Kunst, die da auch gemacht wird, die ich noch nicht ganz verstanden habe, aber die trotzdem auf jeden Fall anerkennungswürdig ist.
Unbedingt. Und auch eine, die mit unserem Gegenstand, nämlich dem Computerspiel, durchaus viel zu tun hat, wenn man nämlich sich mal vor Augen führt, dass, darüber haben wir im Nachgang der Sendung auch noch gesprochen, dass also Computerspielen ja auch eine Form von Performance ist und möglicherweise sogar dem Theater ein Stück weit auch näher als dem Film durch eben sowas wie die Tatsache, dass man üblicherweise keine Schnitte hat, dass man selber agiert, dass man selber performant ist und dann eine Rolle ausspielt, zumindest im Improvisationstheater in gewisser Weise auch nahesteht. Also wirklich ein sehr spannendes Format. Wir wollen in dieser Sendung mit unserem Thema der Woche, ich hatte mir überlegt, wir könnten es vielleicht nennen State of BlizzCon Direct.
Sehr gut, ja.
Wollten wir so ein bisschen auf die Ereignisse der vergangenen Woche, auch ein bisschen der vorletzten Woche schauen, denn es gab ja drei, ja, ich sag mal, zumindest mittelgroße Events, die stattgefunden haben, die doch auch schon ein Indikator dafür sind, so ein bisschen ein Thermometer für den, für die zeitgenössische Computerspielkultur und das vor allem auch, was uns in diesem Jahr noch erwarten darf. Das ist einmal die BlizzConline, haben sie es ja, glaube ich, genannt. Mhm. Das Online-Äquivalent der üblicherweise annual stattfindenden BlizzCon. Und dann natürlich noch die beiden Online-Events State of Play und Nintendo Direct. Ramin, es war vor allem dein starker Wunsch auch, dass wir über die BlizzCon sprechen, weil du bist da deutlich mehr bewandert als ich.
Ja.
Was war denn deine Impression von dieser BlizzConline, die wir gesehen haben?
Wenn man es mit einem Wort zusammenfassen muss, war es schon ein bisschen erschütternd. Und zwar aus dem folgenden Grund, weil wir haben ja schon öfter drüber geredet, auch über im Kontext von Warcraft 3 Reforged, dass Blizzard wohl einige Probleme hat in den letzten Jahren, ist auch in Verbindung eben mit Activision, dass da ja mehr und mehr rauskommt oder zumindest die Diskussion ist, dass Blizzard sich da irgendwie kaputt macht. Und ich finde, die BlizzardCon hat ein bisschen gezeigt, dass dieser Weg nicht wirklich abgebrochen wird. Denn es gab eigentlich, wenn ich das sagen muss, ein Highlight, was sozusagen auf ein neues Spiel hinweist, nämlich Diablo 4. Endlich, müsste man ja sagen. Also kein Diablo Immortals oder so. Diesmal haben sie es wirklich mal mit Diablo 4 versucht. Und alles andere lief so unter ferner Liefen. Die waren ganz nett. Und aber vor allen Dingen, was entscheidend war, es wurde sehr, sehr viel nicht genannt. Und viele der Fans, die auf diese BlizzardCon Online gewartet haben, die haben auf ganz bestimmte Informationen gewartet und die nicht gekommen sind. Da kann ich gleich noch mal gerne mehr drauf eingehen, aber mein Eindruck war tatsächlich sehr, sehr ernüchternd. Und das trifft sich auch so ein bisschen mit der Rückmeldung, die aus dem Web so kommt. Letzten Endes wurde nicht viel gesagt. Und letzten Endes zeigte sich vor allem in der BlizzardCon Online, dass Blizzard den aktuellen Weg, den viele als den falschen bezeichnen, aber das ist ja natürlich Interpretationssache, dass sie den weiterverfolgen werden.
Das ist ein Eindruck, den ich auch teilen würde, denn ich würde es so verstehen, dass Blizzard gegenwärtig eigentlich auch an einem kritischen Punkt gewissermaßen ist. Denn sie sind in der Situation, dass sie ja zuletzt für großes Aufsehen gesorgt haben mit ihrer Diablo Immortal Ankündigung. War das letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr?
Ich glaube, das war schon vorletztes Jahr.
Genau. Und da war das ja aber, das ist ja tatsächlich so ein Debakel. Das hat, glaube ich, das Vertrauen maßgeblich erschüttert und auch bis heute erschüttert. Diese Aussage, don't you guys have phones? Dieses große Missverständnis, dass Blizzard also vor zwei Jahren dann auf einer großen Bühne vor der versammelten, ich sag mal wirklich, also Hardcore-Fanbase, denn wer geht denn auf die BlizzCon? Ja, nicht der Casual-Spieler daneben, wenn man ein Mobile-Game spielt. Also wirklich der Hardcore-Fanbase, stolz ein Mobile-Game zu präsentieren, was dann aber vom Publikum überwiegend als, ich sag mal, bestenfalls unterwältigend, ja, und schlimmstenfalls aber regelrecht als eine Perversion der eigentlichen Kernformel von Diablo verstanden wird und dann auch noch so unsouverän darauf reagiert, auf die Antworten der Fans. Und das ist etwas, was bis heute nachhalt. Ich glaube, das muss man dabei berücksichtigen. Deshalb sind die Erwartungen, glaube ich, auch hoch, dass man sagt, Blizzard muss jetzt in irgendeiner Form eine Kehrtwende vollziehen.
Das ist die eine Sache mit Diablo. Die andere Sache ist immer noch die Warcraft 3 Reforged-Geschichte. Wir haben ja darüber berichtet, es ist immer noch katastrophal, es ist bis heute katastrophal. Das Ding hat bei Metacritic den zweitschlechtesten Score und ist sogar noch unter diesem ganz furchtbaren Rocker-Adventure-Game, Action-Adventure-Game. Was natürlich nicht viel ausheißt, weil das natürlich auch Fans-Shitstorms waren. Aber was da ja aufgefallen ist, auch dort gab es einen Schlag ins Gesicht an eine bereits etablierte Fan-Community, nämlich die der Warcraft 3-Community. Es wurden ja in diesem neuen Reforged viele, gerade der Multiplayer-Titel, und die Szene war groß und ist auch noch groß, wurden abgeschafft. Es gibt keine Gilden mehr. Das Ranking-System war lange Zeit und eigentlich bis heute noch dysfunktional. Und bis heute ist kaum was verbessert worden. Es gab zwar Patch-Notes in den letzten Jahren, aber die sind minimal. Die greifen keine der großen Probleme auf, sodass man irgendwie das Gefühl hat tatsächlich, dass da vielleicht nur eine Person dran arbeitet, die einfach bestenfalls mal die Fußabdrücke der Figuren nachbessern kann und mehr ist da nicht. Und da wurde sich auch erhofft, dass zumindestens irgendwas gesagt wird an der BlizzCon, wie wird damit jetzt weiterverfahren? Wird das überhaupt aufgegriffen? Und das wirklich, ich muss sagen, erschreckende ist, dass Warcraft 3 Reforged mit keiner Silbe betont wurde. Es wurde nicht einmal genannt, es ist einfach nicht da. Es ist nicht existent in der Kommunikation von Blizzard. Es wird wortwörtlich totgeschwiegen. Soweit sogar, es gab Gerüchte, es gibt auch Videos dazu, ich weiß allerdings nicht, wie wahr die sind, wo Leute in den jeweiligen offiziellen Twitch-Channels von BlizzardCon Warcraft 3 Reforged eingegeben haben und das von Moderatoren immer wieder gelöscht wurde automatisch. Also das weiß ich jetzt nicht, das sind so Gerüchte, aber was klar ist aus der öffentlichen Kommunikation, ist es komplett totgeschwiegen. Und das ist wieder der weitere Schlag ins Gesicht für eine doch sehr etablierte Fan-Community, nämlich die von Warcraft 3.
Das ist so dieser Aspekt, Dinge, die nicht erwähnt wurden, das ist ein Aspekt, der sich wahrscheinlich auch noch durch die anderen Konferenzen oder Events ziehen wird. Denn auch ist ja zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, zumindest zu StarCraft auch nichts gesagt worden. Ich stecke da nicht so drin, aber ich weiß, dass also Warcraft und StarCraft sind ja unheimlich große Marken von Blizzard, die auch eine sehr eingeschworene Fanbase haben, sodass man sich, dass man fast hätte erwarten können, dass Blizzard möglicherweise jetzt die Gelegenheit nutzt, um an den Ruhm von StarCraft anzuknüpfen, möglicherweise auch noch mal ein bisschen Boden gut zu machen in Anbetracht dieses Warcraft Reforged Debakels. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben, wie du schon sagtest, einen Schritt nach vorne, den sie gemacht haben, ist mit Diablo 4. Das habe ich mir auch angeschaut. Sie haben eine neue Klasse vorgestellt, die Rogue-Klasse. Und in dem Kontext ist mir aufgefallen, dass solche Dinge wie Mounts zum Beispiel jetzt eine größere Rolle spielen, dass man auf Pferden reiten kann. Und Diablo 4, muss man sagen, schaut ja auch ganz gut aus.
Auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich, das fand ich eigentlich sehr, sehr schade, dass gerade diese paar negativen Aspekte so ein bisschen das Ganze überschattet haben. Denn, wie du schon sagst, Diablo 4, das, was dort vorgestellt wurde, hat mir auch gut gefallen. Wo ich ein bisschen am Zweifeln bin, ist, du hast die Mounts schon angesprochen, es scheint auch hier wieder eine Richtung zu geben, dass Diablo 4 mehr in Richtung Open World geht. Da frage ich mich, ob das notwendig ist, aber es könnte bei Diablo 4 auch durchaus klappen, weil Diablo 4 ja schon immer mit prozedural generierten Leveln und so weiter gearbeitet hat. Also das kann, glaube ich, funktionieren. Von daher war ich da auch positiv überrascht. Interessant war auch in dem Kontext nochmal, dass sie natürlich Diablo 2 jetzt auch nochmal remaken wollen. Also quasi den Versuch, den sie bei Warcraft 3 gemacht haben, jetzt mit Diablo 2 nochmal zu machen. Auch da ist interessant, wie gehen sie damit um? Lernen sie aus ihren Fehlern von Warcraft 3? Weil ich glaube, da durchaus auch eine Hardcore-Gemeinschaft durchaus interessiert wäre an diesem Spiel. Und da ist jetzt einfach die Frage, schaffen sie das da auch das Ganze gut hinzukriegen?
Ich würde sogar sagen, dass Diablo 2 maßgeblich den Weg von Blizzard geebnet hat, den sie dann gegangen sind. Und deshalb würde ich vermuten, dass sehr viele Augen auf Diablo 2 gerichtet sein werden, wie sie damit umgehen. Es ist zugleich aber, das muss man sagen, auch ein Indikator dafür, dass Blizzard möglicherweise einfach nicht so ganz weiß, wie sie eigentlich voranschreiten können. Zumindest so ganz klar scheint mir das nicht zu sein, denn es ist sehr viel, was angekündigt wurde, ist basiert auf ja eigentlich althergebrachten Titeln, Diablo 2 wird geremastert. Es gibt World of Warcraft, gibt es natürlich eine Expansion, World of Warcraft ja. Classic. Mhm. Auch das World of Warcraft Classic zum Beispiel auch so groß ist, ist ja auch schon ein Indikator dafür, dass man nicht so richtig weiß, vielleicht in welche Richtung das gehen soll. Und es gibt eine Blizzard Arcade Collection mit ein paar Arcade-Titeln, The Lost Vikings, Blackthorn, Rock'n'Roll Racing. Eine kleine Collection, die aber auch vor allem an frühere Tage gemahnt.
Ja, und noch ein Titel, also es geht Overwatch 2 ist ja auch noch die letzte große Marke, also beziehungsweise Overwatch, da wurde jetzt auch mehr oder weniger zumindest gesagt, dass man wahrscheinlich 2021 nicht mehr mit Overwatch 2 rechnen könnte, was auch für viel Enttäuschung gesorgt hat, wo ich mich auch so ein bisschen frage, was dauert da eigentlich so lang? Weil, wenn man bisher sich eigentlich anschaut, was mit Overwatch 2 geplant ist, dann ist es eigentlich letzten Endes Overwatch 1 mit ein bisschen mehr PvE-Stuff, also mit mehr so einem Kampagnenaufbau, aber offensichtlich wird das Spiel an sich, die Steuerung, das Gameplay nicht wirklich groß verändert. Es werden da eher so Models und so weiter, Grafiken abgedatet, wo ich mich auch frage, was dauert da so lange? Also letzten Endes haben sie ja jetzt schon mit Overwatch 1 schon gewisse PvE-Elemente. Und da denke ich mir auch, genau wie du sagst, irgendwie scheint man sich, hat man keine klare Linie, die man jetzt straightforward verfolgt, sondern irgendwie doubelt man so ein bisschen in allen so ein bisschen rum. Also ich bin echt ein bisschen erstaunt und ein bisschen erschüttert, dass da so wenig klare Linie gezeigt wird, wie das früher doch bei Blizzard eigentlich doch immer war.
Es scheint so zu sein, dass sie vor allem auch durchaus Lunte gerochen haben, wenn es um Mobile Gaming geht. Ne? Denn mit Diablo Immortals gehen sie ja stärker in die Richtung, oder sag mal so rum gesagt, mit Hearthstone haben sie natürlich einen Meilenstein im Mobile Gaming abgeliefert. Und ich glaube, mit Diablo Immortals gehen sie weiter in diese Richtung. Ich denke, es ist zu erwarten, dass Blizzard möglicherweise weiter in diese Richtung gehen wird. Dass sie vielleicht die, ich würde fast sagen, trügerische Annahme auch haben, dass man diese Fanbase, die man jetzt hat, für selbstverständlich nimmt. Dass man die auch relativ gut damit zufriedenstellen kann, wenn man sagt, man macht nochmal Diablo 2 neu oder macht nochmal hier und da ein paar inkrementelle Verbesserungen. Denn Diablo ist schon seit vielen Jahren ja auch keine Reihe mehr, bei der man sagen würde, wow, das ist jetzt mindblowing, sondern das ist immer ganz cool sozusagen, ja. kann man mal machen. Ja. Und dass sie möglicherweise tatsächlich vor allem darauf Wert legen, zu sagen, wir wollen uns unsere Fühler in andere Richtungen ausstrecken. Casual Gaming, Mobile Gaming.
Ja, das stimmt. Also wir bleiben gespannt, wie es weitergeht, aber man muss auch, glaube ich, wirklich auch sagen, und da kommt jetzt so ein bisschen der alte Mann in mir raus, es wird, glaube ich, nie wieder so sein wie früher. Früher war alles besser, auch Blizzard, zumindest nach meiner Meinung nach. Und Blizzard hat offensichtlich hier jetzt auch aufgrund von Unternehmensveränderungen jetzt einfach andere Wege eingeschlagen. Und man muss dann vielleicht auch jetzt einfach schauen. Und ich hoffe, dass Blizzard für sich seinen eigenen Weg geht und da wieder zu alter Größe findet. Aber es tut mir sozusagen als alten Blizzard-Fan, der die ganzen Warcraft, Starcraft-Teile, auch Diablo-Teile gespielt hat, doch schon in der Seele weh, was da sozusagen auch mit deren Standbeinen eigentlich passiert, dass da teilweise wirklich große Marken einfach totgeschwiegen werden. Das war schon sehr verletzend.
Es ist ein interessantes Bild, das sich auch in gewisser Weise, nicht ganz, aber in gewisser Weise auch bei der State of Play findet, hinsichtlich der Frage, was wurde eigentlich nicht gezeigt? Denn man muss sagen, es gab durchaus einige Vorfreude, sage ich mal, in Bezug auf die State of Play von Sony der vergangenen Woche. Denn Sony hat ja durchaus einige größere Titel in der Mache, die auch versprechen, in Richtung Game of the Year Contender zu gehen. Die Rede ist da vor allem von Dingen wie Horizon Forbidden West oder auch dem neuen God of War Teil. Allerdings ist bei dieser State of Play nichts davon gezeigt worden. Es war ein Event, das vor allem sich ein bisschen auf, ich sag mal, kleinere Titel konzentriert hat. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich fand die State of Play wesentlich weniger schlecht, als sie teilweise, habe ich so den Eindruck, öffentlich rezipiert wurde. Aber klar, man muss eben dabei berücksichtigen, es ist vieles nicht erwähnt worden, wo man eigentlich hätte von ausgehen können, dass da noch was kommt. Aber ich vermute tatsächlich eher, dass Sony dann dazu noch mal eine extra State of Play macht. Dass es da noch mal eine gibt, wo vielleicht zwei, drei, also weniger, aber zwei, drei größere Titel intensiver beleuchtet werden. Mhm. Einer der zentralen Aspekte dieser State of Play ist natürlich der Sprung auf die neue Konsolengeneration, nämlich von PS4 auf PS5. Zwei Titel wurden da spezifisch adressiert, die diesen Sprung machen werden. Das eine ist Crash Bandicoot 4, It's About Time. Ein Titel, der jetzt nochmal ein Upgrade für die PS5 bekommt. Ein Upgrade, das auch, muss man natürlich sagen, für Personen, die das Spiel digital haben, kostenlos ist. Wenn man es auf Disc hat, dann braucht man natürlich eine PS5 mit Disc-Laufwerk, um dann dieses kostenlose Upgrade zu machen. Also upgraden von PS4 Disc-Version auf PS5 digital geht nicht ohne weiteres. Im Großen und Ganzen technische Verbesserungen, kürzere Ladezeiten, 4K-Auflösung, 60 Frames pro Sekunde. Das sind so die zentralen Aspekte hinsichtlich Crash Bandicoot. Und der zweite Titel, der ein Upgrade bekommt, ist Final Fantasy VII Remake.
Ui.
Ein ja, Titel, den wir, ja, ein Titel, den, in den wir uns beide ja auch enorm verliebt haben. Hier gibt es eine Version. Zunächst mal ist es so, also gibt es zwei Ankündigungen dazu. Die erste ist, Final Fantasy VII kommt auf die PS5 mit einem kostenlosen Upgrade. Da gilt dasselbe Prinzip wie auch bei Crash Bandicoot. Und ich muss sagen, ich war da schon beeindruckt. Ich habe meine PS5 ja noch nicht bekommen. Ich habe die ja schon gekauft. Ich warte immer noch darauf, dass sie eintrifft. Ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen Urlaub und ich kann es kaum abwarten, dass sie endlich eintrifft. Ich war beeindruckt, als ich gesehen habe bei Final Fantasy VII Remake die Ladezeiten. Oh, das ja. War ja der Hammer. Die haben einen Save State ausgewählt, haben da drauf geklickt. 2 Sekunden im Spiel.
Ja. Okay. Krass. Ja, ich bin ja als PC Master Race Spieler, bin ich ja mittlerweile fast komplett auf SSD umgestaltet und will nie wieder zurück. Von daher, wenn man erstmal an kurze Ladezeiten gewöhnt ist, dann merkt man einfach, wie viel Lebenszeit man dadurch spart.
Ja, ich mache tatsächlich hier, ich spiele ja im Moment Mafia 3 auf der Standard PS4 noch.
Ja.
Ich mache das so, dass ich oftmals, wenn ich das, ich starte das Spiel, dann gehe ich aber erstmal ein Rauchen. Und wenn ich zurückkomme, hat's geladen. So ungefähr sind die Ladezeiten. Es sind, muss man sagen, 2 Ladezeiten. Man muss zwischendurch noch was drücken, aber wow. Also wirklich, wirklich krass. Und es freut mich sehr, dass eben das Final Fantasy VII Remake auf die PS5 kommt. Das ist sicherlich eine fantastische Art und Weise, um dann vor allem nochmal das PS5-Lineup ein bisschen anzureichern, anzufüttern und einen der, wie ich finde, absoluten, jetzt schon Klassiker der PS4-Generation nochmal ein bisschen aufzuwerten durch ein technisches Upgrade. Es gibt aber auch einen inhaltlichen Zusatz in der Form, das hat diesen Titel Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ein höchst befremdlicher Titel, aber es gibt sozusagen noch einen DLC, eine Zusatzepisode mit Yuffie.
Ach ja.
Genau, das fand ich auch sehr schön. Das ist alles sehr spannend gemacht. Ich würde dazu raten, dann einfach mal diesen Reveal-Trailer anzuschauen. Der ist 3 Minuten lang. Ist jetzt nichts, was ich groß weiter zusammenfassen würde, aber für Final Fantasy VII-Fans absolut reizvoll. Und für mich, glaube ich, auch nochmal ein Grund, nochmal reinzuspringen, das Original, die Standardversion sozusagen zu platinieren und dann diesen DLC gleich noch mitzunehmen. Denn es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis wir einen richtigen nächsten Teil sehen.
Ja, sicherlich. Gab es denn, ich habe ja die State of Play leider nicht gesehen, sondern nur so im Groben, aber gab es denn ansonsten noch ein Highlight? Also das waren ja jetzt alles Titel, die du genannt hast, die sozusagen neu aufgemacht wurden. Du hast aber gesagt, dass es auch ein paar kleinere Titel vielleicht gibt. Gibt's, weil ich dachte zum Beispiel, ich glaube, über Deathloop wurde doch was gesagt, oder? Zumindest ein Release-Termin.
Genau, also Deathloop ist einer dieser Titel, die ja so ein bisschen im Mittelfeld schwimmen, habe ich immer den Eindruck. Das ist, klar, ist Bethesda, interessanterweise ja dann also in den Händen von Microsoft. Aber ist, glaube ich, sogar noch ein PS5-Exklusivtitel, wenn ich mich recht entsinne. Nein, ist es nicht. PS5 und PC, entschuldigt bitte. Kommt am 21. Mai 2021 und ist einer dieser Titel, bei denen es mir schwer fällt einzuschätzen, wie das genau sein wird. Also ich kann bei Titeln oftmals durch die Jahre der Erfahrungen von irgendwie Anschauen von irgendwelchen Trailern und dann Vergleichen nachher mit meinen Eindrücken aus den Rezensionen, habe ich dann oftmals schon so ein Gefühl. Bei Deathloop, keine Ahnung. Es ist ein Spiel, das aufgebaut ist nach dem Prinzip eines Time Loops. Und es kämpfen irgendwie 2 Assassinen oder Hitmen oder sowas gegeneinander. Und man wird immer wieder zurückgesetzt. Und es scheint so Roguelike-Aspekte dann eben zu haben, dass man immer wieder sozusagen diesen Durchlauf angeht. Es hat so einen coolen 60er-Jahres-Stil. Und ich weiß nicht, es ist fancy, es ist spannend und nicht so ganz greifbar, wie das tatsächlich sich spielen wird. Und ich glaube, das ist auch Absicht, dass sie noch nicht allzu viel davon zeigen, was da tatsächlich zu erwarten ist.
Auf jeden Fall. Ich fand das auch interessant und gleichwohl, wie du sagst, wie sich das wirklich spielen wird. Also ich hatte auch so, das ist irgendwie so eine Mischung aus täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe irgendwie so ein paar Bioshock-Vibes, wenn ich mir so die Waffen anschaue, aber auch We Happy Few. Dann dieser 80er Jahre, ich glaube, so ein bisschen auch eher einen comichafteren Look. Gleichwohl aber auch solide Ego-Shooter-Kost, Schleichgame, alles zusammen. Und es geht wohl vor allen Dingen ja eher so um die Gestaltung auch, und da sind wir dann eher dann wieder bei Hitman, um kreative Lösungen, ein Ziel um die Ecke zu bringen. Also das ist einfach sehr viel, was da reingemanscht wird und in den Trailern unglaublich interessant aussieht, aber sehr, sehr spannend sein wird, wie sich das in dem Gameplay tatsächlich auswirkt.
Ich stelle mir das so vor wie eine Mischung aus Dishonored, weil das sind ja Arcane Studios, die Dishonored gemacht haben, und Prey, ne? Also ich glaube, da kommen starke Gameplay-Einflüsse her. Mit einer Ästhetik von No One Lives Forever, aber auch so ein bisschen 13. Und das Ganze, was mir da immer noch nicht so richtig klar ist, ist das jetzt eigentlich ein Multiplayer-Game? Also
ja, gell? Ja.
Also baut das maßgeblich auf Multiplayer-Funktionalität auf. Man kann es wahrscheinlich auch im Singleplayer spielen, aber kämpfe ich tatsächlich gegen eine andere Person oder ist es ein NPC? Hat das eine richtige Story oder geht das?
Genau, hat es eine Kampagne oder ist es wirklich so Roguelite, dass man jedes Mal quasi einen Run öffnet und so weiter? Ja, es ist
spannend, gerade weil man nicht so viel weiß. Und das ist aber auch okay. Ich glaube, ist sie auch können. Mal nett. Sie werden, ich glaube, ich erwarte. Das ist eine vorsichtige Voraussage. Ich erwarte, dass Deathloop gut wird, dass das jetzt vielleicht nicht der Überbrenner wird, aber gerade weil sie es so vage halten, glaube ich, ist im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit doch hoch, dass man sagen wird, das ist schon recht einzigartig, hat schon sehr einzigartige Aspekte und sollte man unbedingt mal gespielt haben. Mhm. Was es auch noch gab, war mein persönlicher Favorit, Kena, Bridge of Spirits. Da gab es einen wunderschönen Cinematic-Trailer. Ein knuffiges Action-Adventure, würde ich jetzt mal vermuten. Sieht aus wie ein Pixar-Film.
Ja.
Im Grunde. Erscheint am 24. August für PS4 und PS5. Wo ich ein bisschen überrascht war, war Returnal. Returnal von Housemarque, die eigentlich ja Spezialisten im Bereich Arcade-Gaming sind. Resogun zum Beispiel haben die ja gemacht. Und jetzt machen sie mit Returnal das erste Mal ein Spiel, das zwar auch Arcade-Einflüsse hat, weil die Kämpfe sind sehr schnell und sehr knackig, sehr arcadig, aber eben schon eher so ein bisschen einen AAA-Stil anstrebt. Ein Spiel, in dem man auch im Sinne eines Roguelikes, würde ich jetzt mal sagen, immer scheinbar in so eine Höhle hinabzusteigen scheint, gegen irgendwelche Alien-Monstrositäten kämpft. Und was mich daran überrascht hat, ist, dass man scheinbar, dass es durchaus ein narratives Gewicht hat. Denn es gab eine Sequenz ganz am Ende des Trailers. Die Kämpfe sahen alle toll aus. Das Housemarque, ich habe keinen Zweifel, dass die knackige, enorm unterhaltsame Kämpfe hinbekommen. Aber dann gab es eine Sequenz ganz am Ende, wo die Protagonistin in so einer Art, trägt so eine Art Weltraumanzug, so eine Art Spacesuit, in diese Höhle tiefer vordringt und auf einmal steht ein Haus, nämlich ein Haus aus ihrer Jugend oder ihrer Kindheit. Und sie betritt dieses Haus und die Kamera wechselt in die Ego-Perspektive und du stehst auf einmal in einem Korridor, der sehr stark gemahnt an etwas, was wir aus PT kennen. Also eigentlich so ein Horror.
Yeah.
Horrorszenario. Und da ist mir auf einmal klar geworden, okay, Returnal. Ich glaube, das wird ein Spiel, in dem es viel um Traumata geht, um die persönliche Erfahrung dieser Protagonistin und vielleicht, und das fände ich ja richtig spannend, eine Kombination aus diesen actiongepackten Roguelike-Exploration-Kämpfen und auf der anderen Seite aber dann sehr entschleunigte Erzählsequenzen, in denen man ein Haus erkundet, die vielleicht sogar durchaus gruselig sind. Das fände ich eine interessante Kombination.
Total. Also ich hatte auch bei dem allerersten Trailer auch eher so eine Dead Space-Vibe, also eher so was Gruseliges, Horrormäßiges. Ich finde, von der Steuerung oder vom Gameplay erinnert es mich sehr an Control, also diese Third-Person-View, sehr beweglich sein, verschiedene Waffen und auch Kräfte haben. Und was ich aber vom Gameplay her super interessant finde, du hast ja gesagt, die Entwickler kommen von der Arcade-Szene und das merkt man auch, weil die eine unglaublich, also die mischen diese Third-Person-Action von Control mit Bullet-Hell-Shootern. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Also dass man so Anleihen von diesen Bullet-Hell-Shootern, also Bullet-Hell quasi, wo der ganze Bildschirm voll ist mit bunten Kugeln, denen man ausweichen muss. Und das fand ich doch auch eine sehr, sehr spannende und auch erfrischende Kombination, wo ich nicht gedacht hätte, dass das funktioniert. Oder aber offensichtlich sieht es sehr gut aus, es scheint gut zu funktionieren. Also offensichtlich haben die da in mehreren Belangen sehr, sehr viele innovative Ideen und auch hier wird sich wieder zeigen, wie kommt das am Ende zusammen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf auf das Spiel.
Ich bin auch recht zuversichtlich, denn Housemarque haben mit Resogun zuletzt auf der PS4 einen der wichtigsten Launch-Titel veröffentlicht. Ich nehme an, dass mit der PS5-Generation etwas Ähnliches geplant war, möglicherweise mit Returnal. Das ist aber verschoben worden. Kommt jetzt dann am 30. April diesen Jahres. Wir müssen also gar nicht mehr lange warten und ich freue mich auch schon sehr drauf. Ich werde das auf jeden Fall spielen. Dann würde ich gerne noch einen letzten Shoutout dalassen für Sifu.
Sifu. Ich dachte, du sagst gerade Seafood, aber nein.
Seafood, nee. Sifu. Das ist von dem Entwicklerstudio hinter Absolver. Erinnerst du dich an Absolver? Dieses Spiel, in dem man so Kampftechniken selber entwickelt und dann immer in so Multiplayer-Kämpfen. Es hatte so ein bisschen was von Souls-like-Charakter, nur dass man immer seinen eigenen Kampfstil weiter ausgebaut hat und seine eigene, ja, wie soll man sagen, seine eigene Kampfschule quasi aufgebaut hat. Mhm. Und Slow Clap heißt das Studio. Und sie haben jetzt mit Sifu, stellen sie einen neuen Titel vor, der kommt für die PS4 und PS5. Es ist ein Titel, in dem man also auch einen jungen Kämpfer, einen jungen Kung-Fu-Kämpfer spielt. Und es ist scheinbar alles ausgelegt, es ist so ein bisschen Comic-Stil und ist ausgelegt auf, ich sag mal, Close Quarter Combat. Das heißt also, in sehr engen Korridoren dann actiongeladene Kung-Fu-Kämpfe zu absolvieren. Alles sehr geerdet, entgegen seines Comic-Stils. Also keine überdrehten Stunts, sondern ziemlich geerdetes Kung-Fu. Mit dem Kniff, das war sozusagen der Twist am Ende des Trailers, dass jedes Mal, wenn man stirbt, wird man sozusagen wiedergeboren, aber etwas älter. Und man wird mit der Zeit immer älter. Wo dahin das führt, weiß ich nicht. Es scheint mir aber auf jeden Fall so zu sein, dass Sony doch sehr stark in diese ganze Roguelike-Richtung zu drängen scheint. Ja? Also Titel, die man immer wieder, wo man neue Anläufe startet, scheitert, wieder von vorne anfängt mit einer Modifikation, dann wieder rein. Ich glaube, das ist was wir in diesem Jahr noch häufiger sehen werden.
Und es ist etwas, ich erinnere mich, als wir über die Gamescom berichtet haben, da haben wir auch schon vermutet, dass im Anbetracht der Zeit, dass die Grafik eigentlich jetzt nicht mehr so große Sprünge machen wird und die Innovation jetzt eher in anderen Aspekten sich weiterentwickelt, da haben wir auch schon die Vermutung gehabt, dass so dieses Thema der Zeitlichkeit in sehr, sehr vielen neuen Spielen Thema sein wird. Und jetzt haben wir jetzt schon ganz viel genannt, Deathloop, Returnal, aber jetzt auch hier sozusagen, wo anscheinend auch die Zeitlichkeit im Sinne von einem Altern eine Rolle spielt. Also irgendwie scheint das, glaube ich, ein durchgehendes Thema vielleicht im Jahr 2021 bei der Spiele zu sein. Finde ich ganz interessant. Können wir, das würde ich nochmal weiter verfolgen wollen. Ich hatte ja auch noch so ganz viele JRPGs, die auch damit arbeiten. Also ist interessant.
Ja, apropos JRPGs. Werfen wir nochmal kurz einen abschließenden Blick vielleicht auf die Nintendo Direct, denn die haben wir der vergangenen Woche ja nicht adressiert. Und hier ist wahrscheinlich die größte Ankündigung, also zunächst mal Breath of the Wild 2 gab es erstmal nichts zu. Dazu würde es dann Informationen später diesen Jahres geben. Ich würde vermuten, dass das vielleicht sogar, also frühestens im Weihnachtsgeschäft diesen Jahres erscheint, wahrscheinlich aber sogar eher etwas später, würde ich vermuten. Mhm. Aber ja, Skyward Sword kommt in einer HD-Version auf die Nintendo Switch. Hast du da eine Meinung zu, Ramin?
Naja, es geht. Also ich bin ein großer Fan der Zeldas in der 2D-Variante. Also ich bin mit Super Nintendo Zelda groß geworden. Ich konnte mich leider nie so an die 3D-Zeldas gewöhnen. Das ist irgendwie nicht so meine Art. Wind Waker habe ich eine Weile gespielt. Skyward Sword habe ich nie gespielt. Aber jetzt, wo es auf die Switch kommt, könnte ich mir es gut vorstellen, weil mir gefällt der Look ganz gut. Also so eine Mischung aus Comic, aber doch schon sehr hell, sehr bunt. Also jetzt kein Twilight Princess oder so. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich bin immer so ein bisschen am Zögern, weil ja Skyward Sword damals für die Wii sozusagen diesen Modus hatte, dass man mit der Wii ausholen muss, um zu schlagen. Das hat mir damals nicht so gut gefallen. Für die Switch machen sie es natürlich ähnlich. Allerdings ist jetzt die Technik weiter verbreitet. Also ich hoffe, dass das ein bisschen mehr Spaß machen könnte. Also das könnte ein Spiel sein, was ich mir durchaus anschauen kann. Es ist halt ein HD-Remake oder Remaster letzten Endes von einem Spiel, was es schon gibt. Ich glaube, Skyward Sword war so im oberen Mittelfeld, was so die Qualität anging oder die Reviews. ja, kann man machen.
Ich denke auch, das wird vor allem spannend sein für Personen, die nochmal etwas tiefer einsteigen wollen, um zu schauen, die vielleicht mit Breath of the Wild angefangen haben und die mal so schauen wollen, was hat denn Zelda, die Zelda-Reihe sonst noch so für Wurzeln und für Richtungen, in die sie gegangen ist. Bei Skyward Sword wird es tatsächlich auch die Möglichkeit geben auf der Switch, dass man entweder mit der Bewegungssteuerung spielt oder dass man auch mit Bewegungen des rechten Control-Sticks spielt. Also die haben okay. das sozusagen dann optional gemacht. Aber ich verspreche mir da tatsächlich jetzt auch nicht super viel von. Ich fand es ein bisschen, ja, ich sag mal, überdreht, die Ankündigung innerhalb der Nintendo Direct, weil so eine große Neuigkeit fand ich jetzt auch nicht, dass man da einen Wii-Titel nochmal portet.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ich glaube, so kann man die Nintendo Direct auch zusammenfassen, es gab einfach auch nicht so viele tolle Highlights. Also es gab so ein paar nette Sachen und wenn die dann schon sowas wie Skyward Sword HD so aufmachen, dann merkt man schon, ja, dann ist der Rest vielleicht einfach auch noch nicht so etabliert. Und wie du schon sagst, auf die wirklich großen Dinge muss man einfach auch noch warten.
Aber genau, es gibt, ja.
Ich wollte direkt weitermachen mit Splatoon 3.
Genau.
Das war tatsächlich zumindest interessant, weil der Trailer, den sie dazu gezeigt haben, ja doch irgendwie sehr anders war, als wie man sich das von Splatoon vorstellt. Ich bin jetzt nicht so drin in Splatoon, aber ich kenne das und ist ja wirklich auch eine sehr erfolgreiche Multiplayer-Marke von Nintendo. Aber dieser Trailer war schon sehr kurios, weil man in dem Trailer letzten Endes einen dieser Inklings gesehen hat, wie sie durch so eine ja fast schon apokalyptisch angehauchte Einöde fährt, teilweise mit dem Bus. Sehr, sehr langatmig, es passiert nicht viel. Am Ende werden dann ein paar Spielszenen gezeigt, aber also ich hatte mich so ein bisschen gefragt, was wollen die einem eigentlich damit sagen? Wollen sie damit auch wieder so eine Art Open-World-Thematik auftun, weil man eben auch die Person sieht, wie sie dann auch durch die Landschaft läuft, offensichtlich in Gameplay-Grafik, dann gibt's immer noch Zwischensequenzen dazu. Also war mir nicht so ganz klar, aber war natürlich, und eigentlich gefallen mir solche Trailer besser, wo man eher fragend zurückbleibt, oder also, aber so, naja, nicht fragend, aber neugierig zurückbleibt und sagt, was wollten die jetzt damit sagen? Irgendwie ist das interessant, als wenn ein Trailer mir schon sozusagen alles erzählt, was ich eigentlich wissen will.
Ich fand das auch einen tollen Trailer. Ich hatte tatsächlich, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich gemerkt habe, es ist letztlich doch in Anführungszeichen nur Splatoon 3 und das ist wirklich in großen Anführungszeichen gesetzt, weil ich weiß, dass Splatoon super erfolgreich ist, dass es eine tolle Reihe ist, die eine große Fanbasis hat auf der Switch. Und zugleich ist es aber nicht so mein Spiel. Ich bin ja nicht so der kompetitive Online-Spieler. Ich hatte mir anhand des Trailers, weil der so toll war, ich habe diese Langatmigkeit geliebt, dass man einfach mal auch hier mal auch mal so eine Zugfahrt einfach mal für 2 Minuten anguckt, wo einfach auch nichts passiert, hatte ich mir fast erhofft, man konnte ja schon erkennen, dass es ums Splatoon ging anhand des Inklings. Das ist möglicherweise so eine Art
Spin-off, ja.
Ja, so eine Art Spin-off, so eine Art vielleicht Open-World-Adventure in einer kleinen, offenen Welt irgendwie so ein bisschen was in die Richtung wird. Aber das wird es nicht. Es wird ein klassisches Splatoon 3, was zweifelsohne auch sehr erfolgreich werden wird. Wird 2022 kommen. Etwas früher erscheint Mario Golf Super Rush am 25. Juni 2021, wenn man Lust auf Golf spielen hat. Für mich das eigentliche Highlight, muss ich ja sagen. Das eigentliche, ja, wirklich richtige Highlight. Weißt du schon, was es ist, ne?
Ja, natürlich.
Hast du schon gedacht? Und zwar Project Triangle Strategy ist für mich das eigentliche Highlight. Das ist sozusagen der geistige Nachfolger von Octopath Traveler. Ich habe Octopath Traveler ja sehr geliebt. Also es ist ein, ich sag mal, so ein 2D Retro-Style JRPG. Rundenbasierte Kämpfe. Und Project Triangle Strategy, das ist ein Arbeitstitel, ne? Der kann sich noch durchaus ändern, scheint jetzt im Prinzipien und Ästhetiken von Octopath Traveler zu übernehmen. Und das ist eine wahnsinnig beeindruckende Ästhetik. Und zu kombinieren mit einem Gameplay von Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, aus isometrischer Perspektive in relativ kleinen Arenen ein Taktik-RPG.
Es war auch mein Highlight, aber genau wegen der anderen Richtung. Bei dir war es wegen Octopath Traveler. Das liegt bei mir leider noch auf der Platte. Ich muss es unbedingt spielen, aber ich habe gerade noch keine Zeit dafür. Bei mir war es aber eben genau diese Mischung aus Octopath Traveler und Final Fantasy Tactics. Und Final Fantasy Tactics liebe ich. Ich habe es damals verschlungen und gab zwar immer mal wieder Versuche, sowas nachzubauen, aber hier sah es so schön danach aus, nach dieser alten Final Fantasy Tactics Riege. Also das war sozusagen meine Seite, warum auch für mich Project Triangle Strategy wirklich das Highlight war und ich sagen würde, jawohl, also das ist jetzt schon gekauft sozusagen, weil das ist einfach genau das, was mir seit langem ein bisschen gefehlt hat. Diese Rundenstrategie verbunden mit einer hoffentlich tiefgehenden Story, mit tiefgründigen Charakteren. Das scheint aber durchaus der Fall zu sein. Und ich glaube, da kann man den Machern von Octopath Traveler auch vertrauen, dass das gut läuft. Da bin ich wirklich, das sehr, sehr schön. Also da freue ich mich richtig drauf.
Ja, ich mich auch. Ich habe das Gefühl, das wird eine richtig schön ausgebaute Fantasy-Welt. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit Octopath Traveler haben sie ja schon mit 8 Reisenden experimentiert. Und hier ist jetzt gerade sozusagen der Kniff dann eben, dass man Entscheidungen trifft und aufgrund von Entscheidungen sozusagen die Waage des Schicksals beeinflusst und dadurch die Story in andere Richtungen lenkt. Ich denke, das wird hier sozusagen ein zentraler Kniff sein. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
Super, ja.
Dann, Ramin, hast du noch was dazu?
Nee, ansonsten gab es nur so kleine Sachen. Also es gibt neue Kämpfer bei Super Smash Bros. Es gibt Animal Crossing, kriegt Mario-Items. Fall Guys kommt jetzt auf Twitch. Also es waren eher so Kleinigkeiten. Es gibt ein neues Free-to-Play-Team-Shooter von Star Wars. Habe ich aber auch nicht mehr länger drüber geguckt. Ja, ansonsten war nicht viel, muss man sagen, in der Nintendo Direct. War relativ sporadisch und ich glaube, wie du schon sagst, da wird noch was kommen, sobald man mehr sagen kann zu den ganz großen Krachern von Nintendo.
Eben, wir sind ja noch früh im Jahre 2021 und ich muss sagen, so vielleicht grundsätzlich resümierend, dass mir diese Online-Formate State of Play und Nintendo Direct doch zunehmend auch gefallen. Ich war am Anfang da so ein bisschen, fand ich das so ein bisschen schade, dass dann auch solche Events wie diese E3-Showcases und da gab es doch auch diese PlayStation-Konferenz immer, diese PlayStation-Festival, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie genau hieß, aber genau, da gab es halt diese großen Events und die habe ich dann eigentlich doch irgendwie erstmal vermisst, aber mittlerweile weiß ich es durchaus zu schätzen, denn bei der State of Play und bei der Nintendo Direct ist es ja so, dass es sind sehr knackige Präsentationen, kurze Zwischenmoderationen und dann geht es von einer Ankündigung zur nächsten und sie beschränken sich immer sehr gut und da sind wir wirklich mittlerweile echt gut drin geworden. Beide Unternehmen, Sony und Nintendo, beschränken sich auf das Wesentliche, wohingegen eben gerade im Kontrast zu BlizzConline ist mir das aufgefallen, weil da eben, das hat natürlich nochmal eine andere Funktion, das ist eigentlich ein Community-Event, was dann eben online verlagert wurde, aber da habe ich doch schon auch gemerkt, dass mir das, ich sag mal, pseudophilosophische Schwadronieren in den ersten 15 Minuten darüber, welche Funktion Spiele jetzt in der Gesellschaft haben, wo ich mir dann denke so, ob das nicht, das habe ich aber auch schon alles sehr, sehr oft irgendwie gehört, muss das wirklich sein? Also dieses klassische Konzept, das Blizzard verfolgt hat, hat mich dann doch eher dazu gebracht, hin und wieder mal den Vorspulen-Knopf zu drücken.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Ich bin mal gespannt, wir haben ja jetzt gesagt, dass alle diese Ankündigungsformate so ein bisschen an den großen Titeln noch zu wünschen übrig lassen. Man muss natürlich auch in dem Kontext sagen, ich glaube, man merkt immer noch die Auswirkungen von Corona natürlich. Also ich glaube, das hängt auch durchaus damit zusammen. Zwar sind ja die meisten der Entwickler mittlerweile sehr gut sozusagen auch in diesen Homeoffice-Formaten dann zugegen und können, glaube ich, einigermaßen wieder arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man jetzt auch nicht böse sein oder enttäuscht sein, dass da jetzt noch nicht so viel genannt wird, weil man ja natürlich auch bei den Fans immer mal wieder sowas dann sieht, dass man sagt, oh, das war die schlimmste State of Play oder Direct und Nintendo geht den Bach runter. Ich glaube auch, dass das einfach Auswirkungen sind von unter anderem auch Corona und ich glaube, da kann man guter Dinge sein, dass da in der Zukunft auch noch Dinge kommen werden und dann wird alles wieder gut.
Wenn ihr, liebe Leute da draußen, gerne euch mit einem Spiel befassen möchtet und ihr vielleicht eines braucht, spontan, dann haben wir euch eines mitgebracht. Das stammt nämlich aus unserer Community und ist unser Pixel-Diskurs-Key für diese Woche. Es handelt sich um Cave Story Plus von Nicalis Inc., ein Titel, der mir persönlich nicht vertraut ist, ist auch 2011 schon erschienen. Ich glaube, das ist jetzt der älteste den wir bislang hier in unseren Pixel-Diskurs-Keys dabei hatten.
Ist aber tatsächlich, also ich habe den gespielt, ist ein sehr, sehr schönes Pixel-Adventure, so Metroidvania-Style und wird von den Fans sehr, sehr hoch gelobt. Also ist, glaube ich, auf jeden Fall ein schöner Titel zum Anspielen.
Dann ist das jetzt eure Gelegenheit, liebe Leute da draußen, Ramins Empfehlung zu folgen. Bitte haltet Zettel und Stift bereit, denn hier kommt der Steam Key für Cave Story Plus. K25ATQEVYMXL68K. Das ist der Steam Key für Cave Story Plus. Viel Vergnügen damit und während ihr den Titel runterladet, begeben wir uns weiter in unsere Pixel-Diskurs-Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben eine ganze Menge an Geschichten dabei, deshalb starten wir direkt mit der Nummer 1. Klagewelle gegen Lockdown rollt. Ein Beitrag aus dem Manager-Magazin, also manager-magazin.de. Zunächst mal vielleicht, bevor ich in den Artikel starte, ein kleines Vorwort zu den Corona-Zahlen. Für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht in den letzten Tagen verfolgt haben, ist es ja so, dass die Inzidenz in Deutschland in den letzten Wochen langsam zurückgegangen ist, sich dem Wert 50 angenähert hat, was ja sozusagen auch ein erstrebenswertes Ziel zu sein schien und jetzt aber aufgrund der Mutationen eine Wendung nimmt. Also wir trotz intakten Lockdown-Maßnahmen einen Anstieg der Inzidenzen wiedersehen. Ja, also wir können davon ausgehen, dass selbst wenn wir alles so lassen, wie es jetzt ist, dass die Zahlen steigen werden. Es ist aber zweifelsohne schon ein langer Lockdown, in dem wir uns befinden und der Einzelhandel beginnt sich nun auch gegen die Auflagen zu wehren. Darum geht es in diesem Artikel, nämlich besonders auch um die Mediamarkt-Saturn-Kette. Deshalb bringen wir diese Geschichte hier mit in den Pixel-Diskurs. Denn Mediamarkt Saturn hat beim Oberverwaltungsgericht Münster einen Eilantrag auf Aufhebung der Betriebsschließungen in Nordrhein-Westfalen gestellt und sie geben auch zum Besten, dass ähnliche Anträge demnächst in anderen Bundesländern ebenfalls eingebracht werden sollen. Das Ziel ist, am 8. März die Einzelhandelpforten wieder zu öffnen. Dazu sei gesagt, dass das jetzt nicht nur den Elektronikfachmarkt betrifft, sondern auch zahlreiche weitere Einzelhandelsketten verschiedener Bereiche eine solche Öffnung anstreben, also in einer Woche ungefähr wieder aufzumachen. Als zentrales Argument führen sie dabei eine Ungleichbehandlung mit dem Lebensmittelhandel an. Florian Gietl, der Deutschlandchef von Mediamarkt Saturn, sagt dazu im Artikel, Zitat, die bereits seit mehr als 2 Monaten bestehenden Betriebsschließungen in Deutschland sind unverhältnismäßig. Der Einzelhandel war nachweislich nie ein Infektionshotspot. Zitat Ende. Und das stimmt, denn nachweislich ist der Einzelhandel, auch insbesondere die Elektronikfachmärkte, nicht als Hotspot als Pandemietreiber in Erscheinung getreten. Man muss aber auch sagen, dass laut den RKI-Statistiken wir nach wie vor nicht wissen, woher die allermeisten Infektionen kommen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass es auf Elektronikfachmärkte zurückzuführen ist, denn die sind ja zu. Die sind ja relativ früh auch schon geschlossen worden. Was wir aber wissen, und das ist meine Überlegung, wir müssen Kontakte so gut als möglich vermeiden. Jeder Kontakt, insbesondere in größeren Gruppen, ist ein Risiko, gerade da jetzt die Zahlen ja auch wieder ansteigen. Das heißt also, wir müssen uns fragen, was wir denn erwarten, wenn wir jetzt in diesem Zeitfenster Lockerungen einführen, dann geht das nur unter extrem strengen Auflagen, ja, unter vielen, vielen Tests. Wenn man jetzt sagen würde, man macht einen Schnelltest vor jedem Mediamarkteingang, dann kann das vielleicht funktionieren, aber das ist unrealistisch. Das wird in deutschen Verhältnissen, wird das wahrscheinlich eher nicht passieren. Das heißt also, ich kann mir denken, dass man Abholdienste macht, dass man sagt, man ordert Dinge online und dann kann man sie im Fachmarkt abholen. Das wäre eine Möglichkeit. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, um noch an eine PS5 zu kommen, wenn man sagen kann, man macht es eben nicht mehr allein über Online-Bestellungen, sondern man kann sie dann auch tatsächlich abholen. Und ich will auch dazu anmerken, ich will das Problem natürlich nicht kleinreden, denn die Situation für den Einzelhandel ist enorm belastend. Die machen ja Verluste wie nichts Gutes im Moment. Aber meine Argumentation wäre auch, dass wenn wir jetzt die Sache eskalieren lassen, wenn wir jetzt öffnen, die Pandemie eskaliert abermals, dann warten wir letztendlich nur darauf, dass sich irgendwie hunderte Menschen mal irgendwie in einem Mediamarkt infizieren, um dann wieder zuzumachen. Also ich glaube, das führt uns in diesen Jojo-Effekt, vor dem man ja auch, vor dem Epidemiologen ja auch warnen, zumindest fast alle Epidemiologen, der ein großes Problem darstellen könnte für den Fortgang der Pandemie in diesem Jahr.
Ja, und gleichwohl ist es jetzt interessant, ob da tatsächlich jetzt irgendwie auch noch andere Marken und Unternehmen da jetzt motiviert werden, da ebenfalls Klage einzureichen, weil dadurch steigt natürlich auch der Druck. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ist es auch irgendwie verständlich, aus der Logik des Einzelmarkthandels heraus sozusagen so eine Entscheidung irgendwann zu treffen. Nichtsdestotrotz fördert das natürlich auch noch die grundlegende Problematik über die Frage nach Sinn oder Unsinn dieser Lockdown-Maßnahmen. Und naja, mal schauen.
Nummer zwei.
Ja, ich habe einen Artikel von Ian Walker von Kotaku mitgebracht. Der trägt die Überschrift Hogwarts Legacy Lead Designer Used to Run Antisocial Justice YouTube Channel. Es geht um das Spiel Hogwarts Legacy und da gab es jetzt schon seit einiger Zeit Sorge bei Fans, aber auch bei den Mitarbeitenden von Avalanche Software, die das Spiel entwickeln, dass zum Beispiel J.K. Rowling, die ja zuletzt vor allen Dingen aufgrund ihrer Kampagne gegen Transgender-Rechte aufgefallen ist, dass die da einen negativen Einfluss auf dieses Spiel haben könnte. Also nicht, das muss man ja hier nochmal, finde ich, nochmal betonen, nicht nur von den Fans, sondern auch von den konkreten Mitarbeitenden, die sich da auf entsprechende Kommunikation verweisen. Und in dem Artikel von Ian Walker geht es jetzt darum, dass Liam Robertson vor einer Woche darauf hingewiesen hat auf Twitter, dass der Lead-Designer des Spiels Hogwarts Legacy, Troy Leavitt, von 2016 bis 2018 einen YouTube-Kanal betrieben hat, der offensichtlich darauf fokussiert war, Videos zu generieren, die Feminismus und Social Justice anzugreifen. So die Worte von Ian Walker. Er hat da dementsprechend auch die Links. Der YouTube-Kanal ist auch noch verfügbar. Da kann man sich dann selbst auch ein Bild von machen. Und auch auf Twitter, wo Leavitt jetzt immer noch aktiv ist, also der YouTube-Kanal ist bis 2018 aktiv gewesen. Leavitt ist auf Twitter jetzt auch noch aktiv. Da kommen immer mal wieder abstruse Nachrichten, die gern mal so zwischen Verschwörungstheorie und Alt-Right-Bewegung schwanken. Und Troy Leavitt hat nach eigenem Statement, laut dem Artikel, auch diesen YouTube-Kanal bei seinem Arbeitgeber Warner Bros. Games angemerkt. Und dies sei aber seiner Aussage nach kein Grund für Maßnahmen aus dem Sinn von Warner Bros. Games gewesen. So viel eigentlich grundsätzlich zum Inhalt des Ganzen. Es geht also so ein bisschen um die Frage danach oder auch um die Sorge danach, dass die Sorge darum, dass dieses Spiel doch sehr stark von antifeministischen, anti-social justice Bewegungen oder Gedankengut sozusagen kontaminiert werden könnte. Ian Walker selbst schreibt am Ende, dass es seiner Meinung nach zwar unwahrscheinlich sei, dass das Spiel durch einen Lead-Designer vollkommen infiziert sein könnte durch negatives Gedankengut oder antifeministisches Gedankengut. Allerdings sei es dennoch wichtig, darüber Bescheid zu wissen, damit man dann als Fan oder als jemanden, der vielleicht selber das Spiel kaufen möchte oder seinen Kindern kaufen möchte, um dann eben eine Entscheidung zu treffen, ob man mit einer Spielwelt interagieren möchte, die zumindest sozusagen gesteuert oder vorgeprägt wurde von Personen, die eben eine entsprechende Weltanschauung haben. Zitat Ende, also frei übersetztes Zitat.
Ja, ich würde das tatsächlich auch ähnlich sehen. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Hogwarts Legacy ein explizit antifeministisches Spiel wird, ist relativ gering. Ebenso wie Kingdom Come Deliverance kein explizites Nazi-Propagandaspiel geworden ist. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man zumindest von weder von J.K. Rowling noch von, wie heißt der, Troy Leavitt, jetzt irgendwie maßgebliche Bemühungen zu erwarten hat, die in Richtung Diversität und Inklusion gehen. Ich glaube, so rum wird eher ein Schuh draus. Natürlich haben die keinen, also es ist ja scheinbar so, dass J.K. Rowling jetzt nicht maßgeblich in die Entwicklung überhaupt involviert ist. Das kann ich auch jenseits von ihren kontroversen oder auch problematischen Twitter-Statements, hätte ich das sowieso nicht erwartet, dass die da jetzt irgendwie, die sitzt da jetzt nicht mit dem Dev-Team zusammen und macht da brainstormt irgendwie Ideen für das Spiel. Troy Leavitt vielleicht schon eher, aber auch da ist natürlich die Einfluss einer einzelnen Person in einem großen Team, in einem großen Unternehmen relativ gering. Ich finde, es muss dann jeder selber für sich entscheiden, ob das ein Spiel ist, das man kaufen möchte, ebenso wie jeder für sich entscheiden muss, ob Harry Potter ein Film ist, den man noch sehen will oder Bücher, ob man die Bücher noch lesen möchte. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir einige Videos mal angeschaut von Troy Leavitt und da stimme ich natürlich mit vielem nicht überein, was er da sagt. Aber er hat jetzt auch in denen zumindest, die ich gesehen habe, das waren glaube ich 3 Videos, hat er jetzt auch nicht weder zu Straftaten aufgerufen noch Straftaten verteidigt. Er hat sich zum Beispiel schützend von Nolan Bushnell gestellt, damals, der ja ausgezeichnet werden sollte und dann aufgrund von Kritik an einer sexistischen Unternehmenskultur diese Auszeichnung doch nicht bekommen hat. Da muss man aber sagen, das ist noch im demokratischen Spektrum auch eine legitime Meinung. Denn er war jetzt ja auch nicht irgendwelcher Straftaten oder sowas bezichtigt. Und insofern würde ich sagen, ich finde es diskussionswürdig. Ich finde es auch wichtig, dass man darüber spricht und darüber diskutiert, was da sozusagen für Personen auch arbeiten bei solchen Studios. Zugleich aber gefällt mir die Implikation überhaupt nicht, die oftmals im Kontext der Debatte ja vorherrscht, dass diese Person jetzt ihren Job verlieren müsse, dass sich Warner Brothers jetzt von ihm trennen müsse. Denn ich glaube, da kommen wir in ganz problematisches Terrain, wenn wir davon ausgehen, dass eine Person entweder einen Job nicht bekommt oder einen Job auch, den sie schon hat, verlieren kann, weil die Person sich vor so und so vielen Jahren mal politisch geäußert hat auf einem YouTube-Kanal oder eben eine Position vertritt, die man gemeinhin als nicht besonders akzeptabel erachtet. Solange es sich natürlich in einem gewissen Spektrum aufhält und soweit ich weiß, ist Troy Leavitt bislang nicht aufgefallen damit, dass er irgendwie zu Harassment oder Übergriffen oder irgendwie sowas aufgerufen hat. Insofern erscheint mir da sozusagen diese problematische Implikation, dass er jetzt den Job verlieren müsse, erscheint mir schwierig.
Das sehe ich genauso, zumal ich auch das Gefühl habe, dadurch, dass Avalanche Software ja durchaus offensichtlich die Mitarbeitenden dort sich dessen bewusst sind und dort auch, also das habe ich ja am Anfang gesagt mit J.K. Rowling, dass die da durchaus auch Sorge haben und das beobachten. Das wäre jetzt was anderes, wenn wirklich rauskommt, dass durch diesen Lead Designer vielleicht wirklich auch eine antifeministische Arbeitskultur dort herrscht. Ich meine, dann ist ganz klar, dann müssen solche Leute dann eventuell dann auch eben entsprechende Restriktionen haben. Es stellt sich halt hier immer wieder die Frage, so lässt sich sozusagen auch sowas wie eine politische Weltanschauung und eine Kompetenz auf im Rahmen eines Game Designs, lässt sich das eigentlich trennen? Wie eng hängt das miteinander zusammen? Und ich sehe das ähnlich wie du, solange da jetzt wirklich keine krassen Strafakte sind, sollte man nicht pauschal sagen, der gehört da nicht hin. Der macht vielleicht trotzdem seinen Job gut. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, man sollte es sich aber durchaus bewusst machen. Und zumindestens, wenn man Troy Leavitt glauben kann, dann hat er es ja zumindestens offiziell, hat er es angesprochen, dass dieser Kanal existiert. Ja, von daher sehe ich das auch wie du. Also das ist jetzt kein, aber man muss es beobachten. Und ich finde, wir leben mittlerweile in einer Welt, wo man sich vielleicht auch mehr dann auch als ein Kunde, ein zukünftiger Kunde, ein Fan oder vielleicht auch ein interessierter Kunde an dem Harry Potter-Universum damit durchaus mal auseinandersetzen kann und dann für sich selber die Entscheidung treffen muss, möchte ich so etwas unterstützen oder wenn nicht. Ob das Spiel jetzt dadurch gut oder schlecht wird, das wird sich zeigen, wenn das Spiel raus ist. Also ich finde, das Spiel muss sich dann sozusagen ganz eigenständig sich sozusagen bewähren und dann erst kann man auch beurteilen, ob es dort antifeministische oder homophobe Tendenzen in diesem Spiel gibt. Das lässt sich jetzt halt schwer sagen.
Wir werden gegebenenfalls das Thema auch noch mal in der nächsten Woche genauer beleuchten. Wir haben da intern ein bisschen drüber diskutiert, ob wir das als Thema der Woche für diese Sendung nehmen. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir es gegebenenfalls, wir beobachten die Debatte weiter und werden dann gegebenenfalls in der nächsten Woche noch mal ausführlich darauf eingehen. Besonders, wenn ihr, liebe Leute da draußen, den Wunsch habt, dass wir dann noch mal ausführlicher drüber diskutieren. Nummer 3. Introducing the next generation of VR on PlayStation von Hideaki Nishino. Auf, habe ich jetzt ein bisschen mein Japanisch spielen lassen, hast du gemerkt, ne?
Ja, habe ich schon ein bisschen gemerkt. Ja?
Auf dem offiziellen PlayStation-Blog. Bislang ist es zwar möglich, die PlayStation VR mit der PS5 zu verwenden, aber, wie wir ebenfalls berichtet haben vor einigen Wochen, nur mit einem dezidierten Adapter, den Sony allerdings auch kostenlos zur Verfügung stellt. Jetzt gibt es ja schon lange Spekulationen, dass ein Nachfolger der PSVR in Arbeit sei. Sony war da ja ausgesprochen erfolgreich mit. Und jetzt gibt es eine erste konkrete Aussage seitens Sony. Es wird definitiv eine neue Version von PlayStation VR geben, die konzipiert ist für die Verwendung mit der PlayStation 5. Dabei sind natürlich erstmal obligatorische Leistungsverbesserungen zu erwarten. Da muss ich jetzt wahrscheinlich nicht genauer drauf eingehen. Das wird sich dann alles auch noch zeigen. Es wird aber, das ist jetzt schon klar, kein kabelloses Headset. Die Hoffnung war gegebenenfalls, dass man PlayStation VR kabellos verwenden könne. Das wird nicht der Fall sein. Es soll aber nur ein einziges Kabel verwendet werden. Das heißt also, es gab ja bei der ursprünglichen PlayStation VR gibt es ja so eine Box, die man dann anschließen muss und es ist alles so ein bisschen fuddeliger. Da muss man jetzt natürlich einerseits abwarten, aber anhand der Ankündigung zeichnet sich ab, dass die Verwendung, dann das Setup, erstmal noch einfacher wird. Und das spricht natürlich auch, das ist natürlich auch im Gestus oder mit dem Gestus der PlayStation VR durchaus vereinbar, denn sie versucht ja, ein Headset zu sein, das jede Person verwenden kann und einfach verkabeln und verwenden kann. Sehr casual im Zugang. Ebenfalls in der Entwicklung ist ein neuer PlayStation VR Controller, der in seiner Konzeption an den DualSense angelehnt ist. Das heißt also, wir dürfen da auch einiges an den Rumble-Funktionalitäten etwa aus dem PS5 DualSense Controller erwarten. Erscheinen wird die neue PlayStation VR-Version allerdings nicht mehr in diesem Jahr. Das hat er schon sehr explizit gesagt. Und damit können wir auch an dieser Stelle schon mal festhalten, dass damit Tobis Vorhersage, die er gemacht hat Ende letzten Jahres, wir machen ja immer diese Vorhersagen, was im nächsten Jahr passieren wird. Und Tobi hatte vorher gesagt, dass eine neue PlayStation VR in diesem Jahr erscheint. Das ist damit schon mal nicht eingetroffen und damit ist ihm schon mal dieser Punkt abgängig.
Ja, ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast, dass sie natürlich die Technologie des PS5-Controllers da auch mitverwenden werden. Die PS5-Controller haben ja auch dieses super, dieses adaptive, haptische Design, also dass diese Trigger-Buttons, die Schultertasten so ein bisschen, je nachdem, was man macht, nachgeben oder so einen Widerstand haben. Das kann ich mir sehr, sehr toll für VR-Spiele vorstellen. Also wenn man so, sozusagen ein unterschiedlich haptisches Gefühl hat, je nachdem, mit was man interagiert, da bin ich sehr gespannt, was die daraus machen.
Ich auch. Ich glaube, das wird vielleicht für mich die Möglichkeit, das erste Mal wirklich in das VR-Game einzusteigen. Denn ich habe schon auch ein bisschen gewartet. Ich weiß, mit der PS4 Pro ist die VR durchaus ein bisschen besser. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir mit der Kombination PlayStation VR 2 und PS5, dass wir damit eine Kombination erreichen, ein Gleichgewicht erreichen aus auf der einen Seite technischer Leistungsfähigkeit und auf der anderen Seite zugänglicher Preispolitik und Hardwareanforderung, ja, und Setup-Anforderung, dass das durchaus praktikabel sein kann. Also warten wir da mal ab. Ich nehme an, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie auch die Produktion etwas verzögert. Aber wir können im Jahr 2022 wahrscheinlich damit rechnen. Mhm. Nummer 4.
Ja, die Lemminge sind 30 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, hast du das Spiel damals gespielt?
Ja.
Ja, wunderbares Spiel. Ich bin, glaube ich, nie über Level 20 gekommen oder so. Dann wurde es mir zu hart. Aber da in diesem Kontext gibt es einen wunderschönen Artikel mit dem Namen The Making of Lemmings, How DMA Design Created a Classic and What Happened Next von Rich Stanton, mit wunderbaren Illustrationen auch, wo er so ein bisschen Revue passieren lässt, wie ist es eigentlich zu dem Spiel gekommen, so ein bisschen Hommage und auch Verbeugung gegenüber dem Entwickler gibt, aber auch viel Insight-Wissen loslässt, wie es eigentlich sozusagen in der Entwicklung wie die Entwicklung zustande gekommen ist. Und was das Spiel eigentlich so interessant macht, und ich fand den einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr lesenswert. Unter anderem wurde da darüber gesprochen, ich will nur so ein paar Schlaglichter machen, inwiefern Lemminge eigentlich sozusagen so die, also ich zitiere mal, the mix of buttons that Lemmings pushes in a player, und zwar caring and bloodthirsty, still feels fresh. Also so die eine Möglichkeit natürlich, die Lemminge, den Spaß zu haben, diese Lemminge auch um die Ecke zu bringen und gleichzeitig sozusagen sie auch retten zu wollen und das Ziel also retten zu wollen, das ist eben hier als eine sehr einzigartige Kombination, und er spricht noch darüber, warum Lemminge eigentlich für die Marketingabteilung damals ein Albtraum war, weil es so schwer war, dieses Spiel zu erklären. Also einen sehr schönen Artikel, kann ich sehr empfehlen, und ich finde den letzten Satz am schönsten, denn es ist ja immer die Frage, kommt mal ein Remake oder ein Remaster von Lemminge raus? Da gibt's ja nichts in der Art. Und da gibt's hier das schöne Zitat am Ende. Lemmings is still waiting for its remastered version, updated and improved for a new generation. But then, Lemmings had a problem most other games don't. It was already perfect the first time around. Fand ich sehr schön. Und kann ich sehr empfehlen, dieser Artikel, wenn man mal wieder so ein bisschen auch an die alte Zeit erinnert werden will. Wie gesagt, Lesetipp von mir.
Nummer 5. Ramin, du hast gesagt, Lemmings ist ein Spiel, das etwas schwierig zu erklären ist. Ähnliches trifft auch auf Anthem zu. Wir haben abschließend noch ein Anthem-Update dabei von Christian Daly auf dem BioWare-Blog veröffentlicht. Man muss ja sagen, ich habe jetzt da so ein bisschen drüber geulkt. Anthem hatte ja wirklich einen wirklich, wirklich schlechten Start. Es hat damals auch Jason Schreier, wir erinnern uns, er war zu dem Zeitpunkt noch bei Kotaku, eine spannende Reportage veröffentlicht und über die Probleme während der Entwicklung von Anthem berichtet. Das Spiel, das wirklich möglicherweise BioWare endgültig zugrunde richtet, war da auch immer schon so ein bisschen die Überlegung, die im Hintergrund stand. BioWare hatte allerdings dann erstmal angekündigt, an Anthem dran zu bleiben, trotz des schlechten Feedbacks, trotz der negativen Rezensionen, Anthem weiterentwickeln zu wollen und vielleicht irgendwann auch mal das Spiel daraus zu machen, was es ursprünglich mal hätte sein sollen oder sein können. Es wäre ja nicht das erste Mal, wenn wir bedenken, dass Titel wie Destiny oder auch No Man's Sky beide hatten einen wahnsinnig schlechten Start und sind dann aber mit viel Hingabe und mit viel Arbeit, mit viel Aufwand aufpoliert worden, sodass man gegenwärtig die beiden Titel durchaus empfehlen kann. Die haben sich wirklich gemausert. Und das Projekt, was zu verfolgen war, trug den Titel Anthem Next. Wow. Und jetzt gibt BioWare bekannt, dass die Arbeiten an Anthem Next eingestellt werden. Es wird kein Anthem Next geben. Christian Daly bringt hier ein paar Danksagungen ein in diesem Beitrag und verweist vor allem auf die Corona-Pandemie. Wirkt so ein bisschen so, als würde er die Corona-Pandemie als Grund dafür vorschieben, warum Anthem jetzt eingestellt wird. Ob das der tatsächliche Grund ist, würde ich anmerken, lässt sich zumindest in Frage stellen. Klar ist, die Anthem-Server laufen vorerst weiter. Das Spiel wird erstmal online bleiben. Es wird allerdings nicht weiter dran gearbeitet. Abschließend sagt Daly dann noch, Zitat, Game development is hard. Decisions like these are not easy. Moving forward, we need to laser focus our efforts as a studio and strengthen the next Dragon Age and Mass Effect titles, while continuing to provide quality updates to Star Wars The Old Republic. Zitat Ende. Bye-bye, Anthem.
Ja, ich meine, das hätten sie direkt am Anfang begraben sollen. Ich glaube, das war irgendwie vorauszusehen. Es tut mir ja leid. Was ich verstehe, ist, dass sie The Old Republic weiterführen, weil das ist tatsächlich noch ein sehr erfolgreiches Konzept. Das hat sich wirklich gemausert. Das hat sich auch von einem generischen MMO zu einem doch sehr mit einem eigenen Charme und mit einer eigenen Story versehen, mittlerweile sehr, sehr stark auch mit Erweiterung versehen. Was mich sehr erschreckt hat, ist tatsächlich Dragon Age. Ich bin ja auch ein Fan der ersten Dragon Age Spiele und sehe auch da mit weinendem Auge, wie diese Serie meiner Meinung nach auch langsam zugrunde geht. Und ich habe da noch einen Folgeartikel gesehen, wo jetzt darum geht, dass jetzt, wo dieser Laser-Focus auf Dragon Age ist, sich jetzt erst sozusagen entschieden wurde, das Spiel doch doch nicht als Multiplayer-Live-Service-Game zu konzipieren, sondern als ein Singleplayer-Spiel, wo ich denke, darauf seid ihr jetzt erst gekommen. Dragon Age, ein Rollenspiel, sozusagen jetzt, ach, das könnten wir eigentlich auch als Singleplayer zu machen. Also da kriege ich ja echt die Krise. Das tut mir so leid um dieses Spiel. Und ich habe da auch wenig Hoffnung. Bei Mass Effect, na gut, Andromeda hat gezeigt, dass die nächsten Schritte nicht so gut sind. Worauf ich mich sehr freue, ist das Remaster von den Mass Effect 1 bis 3, da, weil ich endlich dann wieder einen Grund habe, Mass Effect 1 mal wieder zu spielen. Aber diese Trilogie ist einfach fantastisch. Ach, aber das ist so ähnlich wie mit BioWare, mit Blizzard, sorry. BioWare war auch, ist einer meiner großen Firmen meiner Kindheit und man sieht ja auch bei vielen, also viele Entwickler selbst von BioWare haben ja auch im Nachgang moniert, dass mehr oder weniger sozusagen die Liebe rausgesogen wurde
aus dem Ganzen. Das ist schon auch, es ist tragisch, es ist auch ein tragisches Schicksal. Mir tut es auch durchaus ein bisschen leid, weil ich auch gut verstehen kann, dass möglicherweise auch enorm viel Druck auf BioWare lastet, gerade unter der Schirmherrschaft von EA. Die werden den schon ordentlich Dampf machen und werden den wahrscheinlich auch dann mitteilen hier. Anthem, da gibt's jetzt kein weiteres Geld mehr für. Das machen wir nicht. Das wird sowieso nichts. Aber jetzt haben sie natürlich, you only have one shot, könnte man sagen, mit dem nächsten Dragon Age und dem nächsten Mass Effect Titel, wenn sie sich da ähnliche ja. Patzer leisten oder einen ähnlichen problematischen Start hinlegen, dann glaube ich, rutschen sie ab. Dann verlassen wir, würde ich sagen, mit diesen Überlegungen die Presseschau. Wir haben noch vielleicht ein klein wenig Zeit, um über unsere Erfahrungen aus der vergangenen Woche so eine kleine Spielewoche zu machen, Ramin, wenn du möchtest. Ich würde nämlich gerne über eine Sache mit dir sprechen, die mich extrem umtreibt. Also ich spiele im Moment ja Mafia 3, das hatte ich schon erzählt. Darüber würde ich aber gar nicht so sehr sprechen wollen. Ich bin nämlich noch nicht durch. Aber ich habe in der letzten Woche mich viel mit der Frage mit der Suche nach einem Headset beschäftigt. Hm. Weil ich erwarte ja sehnsüchtig die PS5. Ich habe übrigens gerade auch eine E-Mail bekommen, muss man sagen, von dem Händler, bei dem ich sie bestellt habe, in dem es heißt, also in den nächsten 2 bis 3 Werktagen soll sie verschickt werden. Also ich gehe mal davon aus, Ende nächster Woche gehe ich mal davon aus, wird sie dann eintreffen. Es ist natürlich schade, ist eine Urlaubswoche schon rum. Das ist natürlich doof. Aber gut, lieber spät als nie. Und habe mir dann gedacht, okay, es wird Zeit für die Anschaffung eines neuen Headsets. Ich habe ein super tolles Headset hier. Ich habe ein Astro A50, der ersten Generation allerdings noch. Surround-Headset, fantastisches Teil. Wirklich köstlich. War damals enorm teuer. Auch heute kosten die neuen Astro A50-Generationen noch 300 Euro. Und habe dann gedacht, ich kaufe mir mal dieses Sony Pulse 3D. Das ist ja das Headset von Sony, spezifisch entwickelt. Ich habe das auch hier, ich kann das dann mal kurz. Ihr seht das jetzt natürlich nicht da draußen, aber hier, so sieht das aus. Ne? Das ist dieses Headset, was spezifisch von Sony für die Kompatibilität mit der PS5 3D-Audio-Technologie entwickelt wurde. Mhm. Habe ich mir gekauft. 100 Euro kostet das Ding. Ist relativ schwer zu bekommen im Moment. Ich bin also insofern sehr froh, dass mir das gelungen ist, das zu erwerben. Und bin aber, muss man sagen, trotz der positiven Rezension doch ein bisschen enttäuscht. Aus mehrerlei Gründen. Zum einen ist das Headset weit weniger komfortabel als das, was ich so gewohnt bin. Jetzt muss man sagen, ich bin ein Snob. Ich bin wirklich, was Audiosachen angeht, bin ich ein totaler Snob. Ich habe da wenn ich so ein tolles A50 irgendwie auf dem Kopf habe oder auch mein Bose Studio Headset, was ich gerade verwende, ist viel komfortabler als das Sony Pulse 3D. Ich bin aber auch schon so ein bisschen, das betrifft das komplette Gaming-Headset-Game eigentlich oder den kompletten Bereich, so ein bisschen platt, was die Konnektivitätsmöglichkeiten angeht. Denn das hier, das Pulse 3D, das kommuniziert ausschließlich mit einem mitgelieferten USB-Dongle. Den steckst du dann in die PS5 und dann funktioniert das toll und problemlos. Du kannst es sogar an die Switch anschließen. Habe ich auch ausprobiert. Funktioniert toll und problemlos. An der PS4 ist die Audioqualität Schrott. Ich weiß nicht warum, aber funktioniert nicht. An meinem Fernseher kann ich es gar nicht verwenden, weil der hat zwar USB-Anschlüsse, das ist ja auch ein nagelneuer OLED-Fernseher, aber die sind nur als für Speichermedien da. Die kann man nicht für USB-Dongles verwenden. Das heißt also, ich kann es nicht mit meinem Fernseher koppeln. Also irgendwie ist das doch komisch. So viele Gaming-Headsets, und da habe ich wirklich viel recherchiert, setzen alle auf diese USB-Dongle-Konnektivität. Warum? Und Ramin, machst du das auch so bei deinen Konsolen?
Also bei den Konsolen mache ich es in der Regel ohne Headset. Tatsächlich bei meinem PC habe ich hier, ich habe jetzt gerade hier ein HyperX heißt das. Ich weiß nicht, HyperX ist die Firma. Das ist allerdings hier, also das ist mit USB, das hat so ein integriertes kleines, da kann man auch so Dolby Surround so einstellen, ja. Das ist allerdings mit Kabel. Ich bin überhaupt kein Fan von Headsets, die sozusagen dann wireless über so ein Dongle nennt man das, oder was?
Also wenn man ein USB-Dongle, genau.
Ja. Mhm. Okay. Nee, da bin ich nicht so Fan von. Ich muss allerdings sagen, ich bin auch nicht so groß der Experte davon. Ich bin froh, dass ich einmal relativ Glück gehabt habe, weil ich eben ein gutes Headset brauchte, wo ich sage, da brauche ich Dolby Surround für meine Ego-Shooter und so weiter. Kommen wir auch gleich zu meiner Spielewoche, dass da der Sound sehr, sehr wichtig ist, binaural, dass ich sozusagen auch orten kann. Das läuft, das funktioniert hier sehr gut. Aber das ist bei mir wie mit Mäusen. Also ich bevorzuge Kabel irgendwie immer mehr als das Wireless. Ich habe immer das Gefühl, dass da was verloren geht. Wobei da bei dir scheint es ja eher damit zusammenzuhängen, dass die Peripherie irgendwie nicht mit dem angeschlossenen Elektronik irgendwie zusammenarbeiten kann.
Das stimmt, ja. Das ist ein großes Problem. Aber auch was mich gewissermaßen verblüfft, muss man sagen. Denn wenn ich jetzt selbst davon ausgehe, dass ich so ein Headset kaufe und will das dann an mehreren Geräten verwenden, dann muss ich ja diesen Dongle immer umstöpseln. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie PS5 spiele und dann ist aber irgendwie, kommt jemand anderes und sagt, hey, ich würde gerne mal was auf der Switch spielen, da muss man immer diesen Dongle rausziehen und in das andere Gerät stecken, immer in das, was man gerade verwenden möchte. Das erscheint mir lästig. Ich wünsche mir mehr Headsets, die so ähnlich funktionieren wie eben mein gegenwärtiges Astro-Headset, dass man sagen kann, man nimmt sozusagen die ganzen Signale. Bei mir funktioniert das so, dass die ganzen Signale von allen Geräten gehen in den Fernseher und von dort aus über einen optischen Output, ja, also über Toslink, gehen sie dann in diese Basisstation des Astros. Denn das hat wirklich so eine Basisstation, die da steht und wird dann von dort aus weitergeleitet an mein Surround-Sound-System, sodass alles, was ich verwende, automatisch durch das Headset geschliffen wird. Das ist aber mit der PS5 jetzt, glaube ich, ein Problem. Da warte ich noch auf Antwort von Astro wegen dieser 3D-Audio-Technologie. Ah. Weil ich glaube, dann funktioniert das nämlich nicht mehr. Das musst du nämlich dann über USB wiederum anschließen. Und ich bin da so ein bisschen, ich bin jetzt gegenwärtig an dem Punkt, dass ich sage, es gibt einfach im Moment kein Headset. Es gibt im Moment kein Headset, was meinen Ansprüchen genügt. Ich glaube, deshalb muss ich einfach warten, bis jemand was erfindet.
Ja, und ich meine, du kennst dich ja wenigstens noch einigermaßen aus mit Sound. Ich bin ja hier schon immer ich verfolge ja die These, dass Soundeinstellungen jedweder Art, auch Headset-Einstellungen, die richtige Toneinstellung und den Kanal und bla bla bla, dass das das Äquivalent ist zu dem, was man früher gemacht hat, wenn man auf LAN-Partys das Netzwerk eingestellt hat. Man weiß nie, wie es funktioniert. Man sitzt manchmal stundenlang. Irgendwann klappt es einfach und man lässt es dann einfach so, weil man es nicht hinterfragen will. So geht es mir zumindest immer. Das heißt, ich bin ständig überfordert und auch ich wünsche mir eigentlich, wie du, ich wünsche mir, dass jemand kommt und sagt, hier, ich gebe dir eine kleine Box und dann kannst du den Switch umstellen und dann stelle ich dir alles ein, was du brauchst. Und nicht immer, dass man jedes Mal aufs Neue und manchmal startet man das Ganze neu und auf einmal funktioniert es nicht mehr und ach, furchtbar.
Das finde ich tatsächlich auch wichtig. Deshalb schätze ich, also ich mache es tatsächlich bei meinem Surround-Sound-System, mache ich es einfach so, dass ich alle paar Monate mal setze ich mich hin und dann messe ich die Dezibelanzahl mit einem Testsignal auf jeder einzelnen Box und passe das so an, dass die immer die gleiche Lautstärke haben.
Ja, das meine ich damit, dass du dich schon auskennst, weil da hört es bei mir schon auf.
Das ist dann toll, weil dann hat man sozusagen den besten Effekt. Wenn man das an dem Punkt macht, an dem man normalerweise sitzt, hat man einen schönen Surround-Sound-Effekt. Und bei einem Headset ist es so, da geht es mir nämlich genauso wie dir. Ich will nicht die ganze Zeit, ich mag sowieso nicht da irgendwie rum-equalizen, weil ich will eigentlich am liebsten ein möglichst pures Signal, wo ich nicht noch irgendwas rum-equalize. Deshalb weiß ich das sehr zu schätzen, dass so diese teuren, diese Astro-Headsets, diese Premium-Headsets, die haben ja oftmals so Presets, die kann man fein konfigurieren, wenn man das will, aber in der Regel kann man dann einfach sagen, ich hätte gerne hier Standardeinstellung, dann gibt's noch eine Filmeinstellung und dann gibt's noch eine Competitive-Einstellung, wo man dann besser rausdreht und vor allem die Frequenzen für Schrittgeräusche und sowas hochdreht. Ja. Und dann kann ich einfach sagen, ich lasse es auf Default und bin glücklich. Das mache ich seit 10 Jahren.
Ja, ja. Das kann ich verstehen.
Was ist denn deine Spielewoche, Ramin? Was
hast du mitgebracht? Es hat auch viel mit Sound zu tun. Ich habe mal wieder Hunt Showdown ausgepackt. Das ist ein Spiel, das ist 2019 von Crytek entwickelt worden, feiert jetzt seinen 3-jährigen Geburtstag. Und ich hatte das am Anfang mal gespielt und habe es jetzt wieder rausgepackt. Und ganz kurz gesagt, ist das ein Ego-Shooter im Fantasy-Western-Setting. Und zwar spielt das so in den Bayous Louisianas 1895, also so wilder Westen, so im sumpfigen Gebiet. Und die Story ist relativ einfach. Eine Seuche verwandelt die Bewohner des Landes in Zombies und Schlimmeres. Und die Spieler schlüpfen jetzt in die Rolle von Kopfgeldjägern, die in diese Gebiete reingehen müssen, dort bestimmte Bossmonster töten sollen, deren Trophäe erhalten und dann wieder lebend rauskommen. Das ist sozusagen das Grundprinzip. Dafür muss man sich quasi in diesem Gebiet bewegen. Das Problem ist jetzt, dass es ist ein Multiplayer-Titel und neben der Spielwelt und den Zombies, die als Gefahren da sind und die man bekämpfen muss, sind jetzt in jeder Runde eben auch noch 11 andere Spieler da auf der Karte, die genau dasselbe Ziel haben. Und das heißt also, sobald ich eine solche Trophäe habe, wissen alle anderen, dass ich diese Trophäe habe und dann beginnt eben der Kampf und in der Regel wird es dann also sozusagen, wie so oft in solchen Spielen, sind die wahren Monster eigentlich die Menschen, die dort drin sind oder die eigentliche Gefahr darstellen. Das Ganze kann man solo spielen, es ist aber eigentlich dafür gedacht, im Duo zu spielen. Ich mache das momentan mit Freunden und das Tolle an diesem Spiel ist, das klingt jetzt erstmal nach so einer, spontan könnte man sagen, das ist so eine Art Battle Royale. Ist es aber ganz und gar nicht. Es geht nicht darum, und das finde ich so toll an diesem Spiel, es geht nicht darum, zwangsweise der einzige Überlebende zu sein. Das kann man machen, das ist aber sehr gefährlich. Das Spiel gibt einem sehr, sehr viele interessante Entscheidungen. Versuche ich mich möglichst schnell an die Trophäen ranzumachen, dort die schnell zu besiegen und dann wieder abzuhauen? Bleibe ich vielleicht aber auch leise? Das Gebiet ist sehr weitschweifig, es gibt Bäume, es gibt verschiedene Gebiete. Bleibe unentdeckt, warte, bis sich Spieler vielleicht an das Bossmonster wagen, sich vielleicht gegenseitig bekämpfen und gucke dann, dass ich als letzter lachender Dritter sozusagen dann die Verletzten noch aufreibe, um aus dem Gefecht zu kommen. Es ist aber auch, und das finde ich so toll, und deswegen ist es kein Battle Royale, es ist völlig legitim in dem Spiel, mittendrin zu sagen, ich lasse es. Ich gehe nicht die Konfrontation ein, sondern ich hau ab. Ich bringe meinen Hunter in Sicherheit. Denn wenn der Hunter stirbt in der Karte, ist er weg für immer mit seinem ganzen Equipment. Also das ist natürlich, das kennt man mittlerweile klassisch aus diesen Hardcore-Shootern. Aber es ist eben möglich, dass ich sage, ich merke, der Feind ist zu stark, die sind zu krass oder ich bin zu schlecht ausgerüstet für die Situation. Ich ziehe mich zurück und kämpfe an einem anderen Tag. Man kriegt dann trotzdem Erfahrung, weil man vielleicht ein paar Zombies erledigt hat. Und das finde ich so spannend. Ich finde es toll, wenn mich ein Ego-Shooter, wo es um Ballern geht, ums Schießen geht, um den auch um die Kompetition, mir die Entscheidung offen lässt, mich selber zu entscheiden, A, wann gehe ich einen Kampf ein? Und das ist eine sehr große taktische Überlegung hier. Und wann lasse ich den Kampf auch? Wann gehe ich, ziehe ich mich zurück? Und wann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen? Und da ist dieses Spiel wirklich sehr, sehr eindrücklich und intensiv. Und man lernt mit jedem Tod auch, was man falsch gemacht hat. Und zweite Variante, zweites Highlight in diesem Spiel, das ist eben die Soundkulisse. Diese Soundkulisse ist fantastisch. Es geht sehr, sehr viel um Ton. Alles macht einen Ton. Und man kann, ein großer Aspekt ist es, relativ leise sich durch diese Spielwelt zu bewegen. Man hat natürlich Schusswaffen, so 1895, man hat Colts, man hat Winchesters und so weiter. Die machen aber viel Lärm. Und wenn man schießt, hört man das über die gesamte Map. Es ist sogar so, dass man das Sounddesign so ausgeklügelt ist, dass du, wenn du ein bisschen Übung hast, anhand des Knalls der abgefeuerten Waffe antizipieren kannst, in welcher Entfernung sich das Ganze entfernt. Also die Soundkulisse ist wirklich fantastisch und wenn man das alleine spielt mit einem Surround-Headset, dann ist diese Welt so unglaublich immersiv. Wenn ich das alleine spiele, ist das eher ein Horror-Game, weil man halt überall alles hört. Man hört Wasser, man hört die Sümpfe, man hört die Flüsse, man hört aber auch die Menschen, die da reden. Man hört das Knarzen, wenn jemand ganz langsam über den Holzboden eines Schuppens läuft und so weiter. Das ist wirklich ganz, ganz fantastisch und aber eben auch wichtiger Bestandteil. Denn wenn man das nicht nutzt, dann stirbt man sofort, weil man eben sofort gehört wird und der erfahrene Spieler weiß sofort und kann das eruieren. Ja, also hat mich momentan sehr gefangen, spiele ich gerade mit Freunden auch. finde ich eine tolle, gerade eine tolle, auch vielleicht auch eine Gegenkonzeption zu dem aktuellen Battle Royale-Style. Es ist hart, es ist unnachgiebig, es hat eine hohe Lernkurve, aber es hat nicht so einen harten Zugang wie zum Beispiel ein Escape from Tarkov oder so weiter. Man kommt relativ schnell rein. Und gleichwohl lässt es einen aber diese spannenden Entscheidungen, die man doch aus Ego-Shootern relativ selten hat, nämlich dieses, lasse ich den Kampf vielleicht auch einfach. Fand ich spannend.
Das klingt unheimlich spannend. Es ist ja, wie Sid Meier sagte, ein gutes Spiel, eine Aneinanderreihung von interessanten Entscheidungen. Und du hast es jetzt sehr eindrücklich beschrieben, wie sich das dann in Echtzeit in so einem Shooter-Kontext auch abspielen kann. Das klingt super spannend. Die letzte Frage dazu vielleicht, spielen das noch Leute?
Ja.
Weil du sagtest, dreijähriges Jubiläum, ist das noch lebendig?
Also tatsächlich, ich weiß auch gar nicht mehr warum, es ist in der letzten Zeit wieder, hat es wieder an Beliebtheit erfahren. Das liegt, glaube ich, auch daran, weil einige bekannte Streamer das jetzt mehr und mehr auch wieder zum Thema machen. Crytek arbeitet aber auch sehr stark an dem Thema, an dem Spiel. Es hat sich sehr viel weiterentwickelt. Es ist aber auch wunderbar balanciert und ich glaube, das zahlt sich jetzt langsam aus. Also ja, es wird viel gespielt. Du hast keine langen Wartezeiten, wenn du in Matches gehst. Und dadurch, dass es auch begrenzt ist auf diese 12 Spieler, kommt man da sehr, sehr schnell auch in die Maps rein. Ein kleiner Fun-Fact vielleicht noch, es gibt einen wunderbaren Theme-Song von Hunt Showdown, den findet man auf YouTube. Das ist so, da summen so gestandene Western-Männer so ein Lied. Und das ist ganz toll, das gibt einen richtig Gänsehaut und ist auch ein tolles Feeling. Und bezüglich im Rahmen des Women's Day hat Crytek dann irgendwann eine Female Humming Version gemacht, die sie dann auch ins Spiel integriert haben und die klingt noch toller. Das muss man auch sagen, Frauen und Männer, also weibliche und männliche Charaktere sind dort gleichermaßen vorhanden, da war Crytek schon immer völlig offen und völlig tolerant. Also da versucht man jetzt nicht irgendwie auf historische Authentizität, wenn es die geben sollte, hinzuweisen, sagen, ja, das waren nur Männer und sowas. Nein, da gibt's auch Badass-Frauen. Und dieses Humming-Theme ist wunderbar. Und das war in der Female-Version auch nochmal schön. Fand ich einfach eine schöne, irgendwie eine erwähnenswerte Geste in dem Kontext. Kann ich sehr empfehlen, das Spiel Hunt Showdown.
Vielen, vielen Dank für deine Empfehlung. Und an euch, liebe Leute da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, ist Pixeldiskurs ein unabhängiges und vor allem auch kostenfreies Projekt, was unserer Überzeugung nach auch so bleiben soll. Deshalb schalten wir keine Werbung, deshalb haben wir keine Paywall und produzieren keinen exklusiven Bonus-Content. Wir verlassen uns allein auf eure Unterstützung da draußen. Die könnt ihr leisten, wenn ihr auf den Unterstütze-uns-Button auf unserer Webseite klickt. Der führt euch zu unserer Steady-Kampagne. Da könnt ihr uns für 1 Euro pro Monat unterstützen, für 5 Euro könnt ihr uns fördern und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren, samt einer optionalen namentlichen Erwähnung am Ende unserer Folgen. Für das Sponsoring bedanken wir uns ganz herzlich bei Sebastian Starnke und Alan Madden. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne Geld in die Hand zu nehmen, ist auch das möglich, denn ihr könnt uns eine positive Bewertung auf dem Podcast-Dienst eurer Wahl dalassen. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook, Twitter oder Instagram besuchen oder mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und damit verabschieden wir uns und bedanken uns recht herzlich. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao!